Thank you, everyone.
Danke alle. Okay, ein ganz kurzes Ding über mich. Genauso wie das Intro. Ich bin Hardware-Hacker, ich bin Sicherheitsforscher und Reverse-Engineer, manchmal auch Vorwärts-Ingenieur. Ich habe früher an der Universität von Michigan studiert und damals wurde ich gebeten, an dem SGX.fail-Team teilzunehmen, die sich Echtweltnutzung von SGX Sicherheitsenklaventechnologie angeguckt haben. Bevor wir das alles anfangen, möchte ich kurz eine kleine Geschichtslektion geben über digitales Rechtemanagement, DRM oder auch Kopierschutz in Mediensystemen. Dieses CSS ist ein anderes CSS, das ist das Inhaltsverwirrungssystem oder Verwischungssystem. Das wurde von Matsushita bzw. Panasonic damals entwickelt für DVDs und das Ziel war im Endeffekt nur, dass man nicht von DVDs eine 1:1 Kopie erstellen kann und die genauso gültig ist. Und der Nebeneffekt davon ist tatsächlich, dass die Hersteller von sowohl der Software von den Laufwerken, dass sie auch alle ihre Laufwerke lizenzieren lassen müssen und nicht einfach ihre eigenen Lösungen machen dürfen. Der Inhalt der DVDs ist verschlüsselt mit einer M6 Blockziffer Chiffre mit einem Multischlüsselsystem. Also in sich ist es nicht so sicher, aber es gibt da noch diverseste Schlüssel für Platten, Abspieler, also DVDs, Abspieler und Titel und alle möglichen anderen Dinge. Man muss nicht genauso jetzt verstehen, worum das geht, aber vielleicht sollte man einmal diese Begriffe im Kopf behalten, weil die werden wieder auf und die einzelnen Ports auf der DVD, das ist quasi versteckt, bevor ein gewisser Handshake stattfinden kann. Und es gibt einen begrenzten Support dafür, die auch wieder zurückzuziehen tatsächlich. Also, dass wenn jemand solche Schlüssel veröffentlicht, dann gibt es einen Mechanismus von dem CSS-Mechanismus, der diese Nutzer dann sperren kann. Okay, so, was ist da schiefgelaufen? Naja, damals hatte die USA Exportkontrollen auf starke Kryptographie und die M6-Chiffre selbst hatte auf jeden Fall einige Fehler, sowohl mathematisch als auch kryptografisch. Aber selbst damals hat das nicht so die Rolle gespielt, weil selbst damals konnte ein Pentium 3 das Ding in irgendwie 18 Sekunden brechen. Und das System, um diese Keys zurückzuziehen, hatte nur eine gewisse Toleranz zu Leaks. Das heißt, als dann DCSS irgendwann mal veröffentlicht wurde, der konnte im Endeffekt die Schlüssel fürs gesamte Schlüsselsystem und alle Spieler erstellen. Und das gesamte System war im Endeffekt ineffektiv, weil man kann ja nicht einfach alle Schlüssel zurückziehen. Genau, irgendwann 1999 war das ganze System nicht mehr wirklich operabel. Gut, das bringt uns zu AACS oder auch V1. Das ist das fortgeschrittene Inhaltszugriffssystem und sollte der Nachfolger sein, auch wenn sie dafür jetzt eine neue Instanz, das AACS-LA, erstellt haben und haben das für die neue HD-DVD und vor allem das Blu-ray-Format entwickelt. Die Spezifikationen sind tatsächlich öffentlich veröffentlicht worden, was für solche Kopierschutze eigentlich ungewöhnlich ist, in 2005 und wurde ab 2006 eingesetzt. Und da es auch keine Exportkontrollen mehr auf Kryptographie gab, konnte man jetzt auch moderne Algorithmen benutzen, wie zum Beispiel IAS 128 und SHA-1. Es ist tatsächlich insgesamt ein unglaublich komplexes System. Man sieht hier Media-Key-Blöcke, man sieht ein robusteres Rückziehmodell für Schlüssel, man sieht gegenseitige Drive-Host-Authentifizierung und etwas, was sich Traitor Tracing nennt, was ich auch noch erklären werde. Genau, und das Diagramm aus dem ursprünglichen Paper ist sehr komplex, aber ich gebe mal einen Überblick über die wichtigsten Sachen. Und wieder wie in CSS, es gibt vor allem ganz viele Schlüssel und die sind hier hierarchisch. Der Videoinhalt wird verschlüsselt mit einem Titelschlüssel quasi. Im Grunde ist es wie pro Film, aber es gibt vielleicht den Film auch gemastert in verschiedenen Versionen oder unterschiedlichen Regionen, die können unterschiedliche Titel sein. Dieser Titelschlüssel wird dann verschlüsselt mit dem Volumen-einzigartigen Schlüssel und der wiederum wird mit dem Volumen-Identitäts-Key verschlüsselt und das ist wieder nur ein Wert, der aus einem bestimmten Bereich von der Disk gelesen wird, der aber nur gelesen werden kann, wenn diese Authentisierung stattgefunden hat. Und das ist es wie nicht nur der Host lizenziert sein muss, sondern auch das Laufwerk tatsächlich. Und der Medienschlüssel wird dann entwickelt von einem Prozessschlüssel. Und dieser Prozessschlüssel, der kann theoretisch tatsächlich alles, was auf dieser Disk ist, auf der Festplatte entschlüsseln. Und quasi seit dieses erstellt wurde. Und um diesen Prozessschlüssel zu bekommen, muss das mit dem Player passieren und der muss mit einem Media Key Block wieder erstellt werden. Und da merken wir, okay, hey, das klingt ziemlich ähnlich, das haben wir schon mal gehört. Und dieser Media Key Block, das ist eine Methode, um Geräte, die noch nicht bekannt sind, mit neuen Schlüsseln zu versehen und die können aber auch wieder zurückgerufen werden mit dem MKB-System. Und wenn aber dieser Processing Key quasi geleakt wird, dann können wir damit tatsächlich auch die einzelnen Datenträger sperren. Die Art, wie dieses System funktioniert, vom Zurückziehen von diesen Schlüsseln, das ist ein sogenannter Untermengendifferenzbaum, Subset Difference Tree. Und das hier ist übrigens das offizielle Diagramm, was sie in dem White Paper veröffentlichen, was nicht unbedingt so nützlich ist. Wir haben tatsächlich das sehr lange angeguckt und versucht, es zu verstehen. Man kann sich denken, es ist im Grunde wie ein Binärbaum, wo jede Node ein 128-Bit-Wert ist und die Links-Rechts-Entscheidungen können entschieden werden von dem Oberbaum. Und das ist also im Endeffekt wie ein Hash, aber es ist nicht wie SHA oder MD5, sondern sie haben sich ihren eigenen Hash ausgedacht, der sich AES-G3 nennt, der auf AES basiert ist und drei Runden macht mit einem hardgecodeten Mechanismus. Und eine Eltern-Node in diesem Baum könnte jetzt einen bestimmten Wert haben, der die Elternzuordnung darstellt. Und wenn man dann von da startet, dann kann man von dieser Mittel-Node, von diesem Label aus, den Processing-Key ableiten. Und dieses Geräteschlüssel-Set ist einfach nur ein Set von einzelnen Nodes innerhalb dieses Baums. Und jedes Gerät hat einfach einen Satz von Geräte-Keys, aber das gesamte System der Geräte hat eine gewisse Überlappung mit den insgesamt überhaupt möglichen Geräte-Keys, weil viele davon eine große Überlappung haben, aber tatsächlich nur einen garantiert einzigartigen Blattschlüssel in diesem Baum. Und das ist, wie man quasi die Rückziehung auch pro einzelnes Gerät machen kann. Das Gerät da ganz unten im Baum, weil das da unten eingeschlüsselt ist und man den Hash nicht weiß, gibt es quasi keine Möglichkeit, in genau diesem Pfad wieder den Baum hochzugehen. Und jedes einzelne Gerät hat einen unterschiedlichen Pfad von unten nach oben tatsächlich. Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe mal versucht, eine etwas einfachere Darstellung davon zu machen. Also jetzt denken wir mal, wir haben hier so einen kleinen Subbaum und es gibt hier zwei Geräte, also wir haben A in weiß und B in lila. Und jetzt sagen wir, A ist jetzt der Gerätebaum, der Geräteschlüssel hier weiß und B hat den Geräteschlüssel lila hier unten. Und wenn wir A jetzt die Geräteschlüssel geben, dann kann es alle Subschlüssel, die hier gelb markiert sind, ableiten. Auch wenn es da nur einen Weg gibt, von dem es tatsächlich keine Schlüssel ableiten kann. Zu dem weißen. Genauso in Gerät B. Mit seinem eigenen Schlüssel hat seinen eigenen Pfad von der Basis bis zur Wurzel, von wo es keine Nodes ableiten kann. Das heißt, wenn wir jetzt in Gerät B revoken wollen, dann können wir jetzt ein MKB erstellen und verschlüsseln mit der Node von B, hier in dem Fall. Und wenn wir jetzt den Device-Schlüssel hier rot einkreisen, dann kann alles, was da drunter ist, halt dann revoked werden. Wenn wir jetzt A und B revoken wollen, also zurückziehen, dann können wir diese beiden nehmen und herausfinden, welches die nächste gemeinsame Node ist die wir dann benutzen können, um den MKB zu verschlüsseln. Und das ist jetzt noch ein bisschen komplizierter in der Praxis tatsächlich, weil AACS benutzt dann mehrere Subbäume, um das effizient und non-contiguous zu machen. Und man muss sich das vorstellen wie so vierdimensionale Pseudo-Binärbäume. Tatsächlich auch kann man sich mit diesem Rückziehen vorstellen, dass es auch für Host- und Geräte-Zertifikate gilt. Und tatsächlich haben sie dann auch noch ein System gefunden, wie sie quasi machen können, dass wenn das Zertifikat, die Zertifikats-Revocation existiert, also die Rückziehung, dann und man einen neueren Datenträger hat, dann kann das quasi über die DVD über den Datenträger geladen werden und der Rückzug eingebaut werden. Ja, genau, der offizielle Release von dem AACS kryptografischen Element, das ist das Dokument, was die Detailinformationen über genau diesen Mechanismus enthält. So, das ist alles super kompliziert und braucht tatsächlich eine Menge sehr starke Kryptografie. Und was ist da wohl so schiefgelaufen? Naja, in 2006 hat irgendein Forum-Poster namens MuesliX64 diesen legendären Post gemacht, wo er einfach ein Backup-HDDVD veröffentlicht hat. Das war das erste Tool, das gesagt hat, dass es einfach AACS verschlüsselte Titel entsperren kann. Und er hat aber nicht gesagt, nicht irgendwelche Schlüssel veröffentlicht oder gesagt, wie man sie kriegen kann, aber es hat eine Suche getriggert dazu, wie man die finden kann. Und das Erste, was tatsächlich dann dazu geführt hat, ist, dass man die Software-Abspieler Power-DVD und Win-DVD gefunden hat. Und das war tatsächlich nicht einfach super kompliziertes Engineering, sondern einfach den Film reingeladen, den RAM einfach gedumpt von diesen Abspielern und geguckt nach, was so wie ein Schlüssel aussehen könnte. Und das hat einfach funktioniert. Und jemand hat einen Volume-Unique-Key gefunden, also einen Datenträger-spezifischen. Und die veröffentlicht nach und nach für einzelne Datenträger. Dann wurde dann aber ein allgemeiner Schlüssel gefunden in 2007, mit dem dann alle nach und nach entschlüsselt werden konnten. Das ist dieser bekannte 09F9-Schlüssel. Und ein paar Tage später wurden noch Geräteschlüssel gefunden im RAM von WinDVD 8. Und tatsächlich wurden die irgendwann alle als legitim veröffentlicht und natürlich revoked und zurückgezogen. Und das war dann so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil PowerDVD und WinDVD machen die ganze neue Zeit neue Software-Updates, damit deren Nutzer tatsächlich noch die Filme gucken können. Aber die Piraten können das dann jedes Mal auch einfach dumpen und wieder veröffentlichen, und das geht schneller, als die AACS die Schlüssel wieder zurückziehen kann.
Was auch ironisch ist, die Leute, die am meisten dazu beigetragen haben, war Sony zu dem AACS-Standard, aber es war tatsächlich die PlayStation konnte auch DVDs abspielen, und so wurden die PlayStation Software Updates auch eine Quelle von diesen Schlüsseln. Okay, schauen wir uns an, was damit passiert ist. Die AACS-Gruppe hat ein Statement veröffentlicht. Sie sagen, es ist nicht der Algorithmus selber, der kaputt ist, sondern es liegt daran, dass die Keys geleakt werden. Das stimmt, es ist nicht ein Problem mit dem Algorithmus selber, sondern aber trotzdem sorgt es dafür, dass alle Keys immer geleakt sind. Das alles hat zum neuen Standard AACS Version 2 für Ultra-HD Blu-rays geführt. Das gibt es seit 2018. Die Spezifikationen kann man sich nicht mehr anschauen. Und man braucht natürlich neue Hardware oder am PC braucht man dafür auch noch Windows mit einer CPU von Intel mit der 7. Generation oder später. Das heißt, wenn man auf Linux oder AMD oder so, auf ARM oder wo auch immer ist, dann kann man die Filme nicht mehr abspielen. So, da kommen wir jetzt rein. Denn das passiert alles auf der SGX. Die SGX wurde bisher nur akademisch oder theoretisch untersucht. Und wir wollten das mal in der echten Welt probieren. Und die Nutzung war hauptsächlich durch ACSV2, denn sie haben die Geheimnisse innerhalb dieser SGX behandelt, sodass man das nicht analysieren konnte. Das wurde in CyberLink implementiert mit PowerDVD-17. Also haben wir einfach eine Kopie gekauft und sie reversed. Aber da wollen wir uns erstmal SGX genauer anschauen. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, aber es ist nicht besonders häufig benutzt, deswegen erkläre ich es nochmal. Es steht für Software Guard Extensions. Es ist eine Prozessorerweiterung, die eine vertrauenswürdige Ausführungsenvironment baut. Es geht darum, geheimen Code zu verstecken von Code, der hohe Privilegien auf der CPU hat. Zum Beispiel auch vom Kernel, vom Hypervisor, vom BIOS, aber sogar von physischen Angriffen. SGX ist auch sehr kompliziert. Ich werde trotzdem versuchen, eine kurze Einführung zu geben. So funktioniert das. Wir schreiben ganz normalen C++-Code, aber wir schreiben in den Code ein paar Teile, die als vertrauenswürdig markiert sind, und dann tut die SDK die in einen besonderen Teil der Anwendung, und das passiert alles ganz transparent. Die Enklave muss von dem Autor signiert werden. Für lokales Debugging reicht es, das Self-Sign zu machen, aber sonst braucht man ein Zertifikat von Intel. Diese Erweiterung kann dann zusammen mit der Anwendung veröffentlicht werden. So, wie funktioniert das? Enklaven werden gestartet durch besondere Instruktionen. Es gibt ecreate, um eine neue Enklave zu erstellen, und dann gibt es eadd, eextend, wo man zum Beispiel den Hash der Enklaveninhalte berechnen kann. Und dann gibt es auch noch verschiedene andere Instruktionen, zum Beispiel auch eGetKey. Da kann man einen neuen kryptografischen Schlüssel anfordern, je nach Request-Typ. Das ist natürlich alles in Microcode implementiert, weil es von Intel ist. Das ist eigentlich XU-Code. Das ist so ein bisschen wie Microcode, aber eher so wie Pseudo x86 Assembly. Ist ein bisschen verflucht, aber naja. Na gut, wir haben jetzt eine Enklave. Was passiert jetzt? Die Enklaven-API besteht aus eCall und eOcall. Mit eCall geht die Kontrolle in eine Enklave, und mit oCall geht es wieder aus der Enklave raus. Es gibt interessanterweise keine syscalls, weil Intel wahrscheinlich keine SGX-Malware haben wollte. So, wie können die Daten jetzt sicher hin und her gepasst werden? Nun ja, SGX braucht Daten in einer verschlossenen Form. Sie müssen verschlüsselt werden. Und das heißt, die Daten müssen verschlüsselt werden, bevor sie die Enklave verlassen. Und später kann diese verschlüsselten Daten wieder entschlüsselt werden, mithilfe der eGetKey, mit Hilfe des eGetKeys-Requests mit dem Seal-Key. Der Seal-Key ist gebunden an zwei verschiedene Dinge. Zum einen die Zum einen kann es an die Enklave gebunden sein, die von einem bestimmten Autor published worden ist, oder nur an konkret eine Enklave. Also gut, jetzt schauen wir uns PowerDVD Ultra an. Es sind fast 900 Megabyte, 4000 Dateien, es ist einfach ein Riesending. Und erstmal sehen wir, PowerDVD.exe ist nur ein Wrapper, also schauen wir, müssen wir da reingehen ins Kaninchenloch. Also es gibt da viele Schritte, die da drin versuchen zu versichern, dass man das nicht debuggen kann. Dann kommen wir irgendwann an bei PowerDVDMovie.exe, die tatsächlich Videos dekodieren kann. Und es lädt auch die AACS V2 Module, die tatsächlich die Disks lesen kann. Das heißt, was passiert jetzt, wenn wir so eine AACS-verschlüsselte DVD laden? Es gibt die CLTA-DLL, Cyberlink Trusted Agent. Es enthält die Implementierung des AACS V2 Standards. Es ist geschützt durch den Damida Packer. Das ist quasi der beste Protector für Binaries. Sie machen einfach alles. Es gibt VM-Erkennung. Der Kontrollfluss ist flach gemacht und so weiter. Dann gibt es eine CLTA-SWI.DL. Wir wissen nicht genau, was sie tut, aber sie wird auch nicht benutzt. Dann gibt es CLKDE.DL, Cyberlink Key Download Enclave. Das ist die das schaut nach, dass die Maschine tatsächlich die richtige ist, um vom Server die AACS-Keys zu bekommen. Dann gibt es CLTE, was tatsächlich die AACS-Operation unterstützt und die tatsächliche Entschlüsselung macht. Das wird von SGX-PCL geschützt. Was ist dieses PCL? Naja, ich habe es geschafft, die Themida den Themida-Schutz zu entfernen und SD zu obfuscaten, aber CLTE wird von dem PCL geschützt, vom Protected Code Loader. PCL ist interessant, weil die Code und Data, die Code und Datensegmente verschlüsselt auf der Festplatte liegen. Das wird dann in der Enklave entschlüsselt und dieser PCL-Schlüssel ist auch sicher. Es ist nicht in der Software selber drin, sondern es wird.
Und man kann ja nicht sehen, wie es tatsächlich aussieht. Es ist eher so eine Mysterium, so eine schwarze Box. So, und was passiert jetzt, wenn wir einen Film abspielen? Wir starten mit einem Power-DVD-Film und wenn wir den jetzt entschlüsseln wollen, dann wird erstmal geguckt, ob SGX-Support da ist. Und wenn kein SGX-Support da ist, dann gibt es natürlich irgendwie einen Fehler. Und wenn der Support da ist, dann gehen wir in diesen vertrauten Agenten, dieses CLTA-DLL. Das guckt erstmal nach einer Datei auf der Festplatte, die sich CLD-Show-X2 nennt. Und das ist dieser Siegelblob, der alle diese Schlüssel enthält. Und wenn das existiert, dann können wir die CLTE.dll direkt laden und wenn nicht, dann lädt es ein paar Sachen runter. Dann kommt CLKDE, was dann mit dem Cyberlink-Schlüsselserver spricht. Und wenn da irgendwas passiert und es nicht funktioniert, dann müssen wir, wie gesagt, scheitern wieder, weil da können wir einfach nichts weitermachen. Wenn es funktioniert, dann laden wir die Keys runter und entschlüsseln sie und versiegeln sie und schreiben sie wieder in diese Datei und übertragen dann wieder die Kontrolle an das CLTE.dll. Und das dann führt wieder den PCL-Wrapper-Zeug auf, was wieder den PCL-Schlüssel da versiegelt, entschlüsselt den Inhalt der tatsächlichen CLTE-Enklave und das spricht dann tatsächlich erst mit dem Blu-ray-Laufwerk. Aber da ist noch was Interessantes, was uns aufgefallen ist, als wir das irgendwo ausgeführt haben, wo die SGX-Runtime einfach nicht funktioniert hat. Dieser SGX-Support-Check failed, aber er ist nicht direkt gescheitert, sondern was passiert ist, ist, dass er stattdessen CLTASW geladen hat, irgendwas gemacht hat und dann gescheitert ist. So, und jetzt stellt sich raus, dass CLTASW nicht einfach nur so scheitert, sondern so. Also, was ist CLTASW? Lass uns mal gucken. Wir laden das in IDA und sehen, oh. Kein Temida, keine Verschlüsselung, Debug-Logging-Strings und zwar viele davon. Das ist eine fast komplette Implementierung von den AACS-V2-Algorithmen. Wir wissen nicht, warum das da ist oder wie es dahin gekommen ist. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es da nicht sein sollte. Wir schätzen mal, dass es eine reine Software-Implementierung ist, bevor sie es in den SGX-Compiler getan haben, um all die vertrauten Teile in was anderes reinzupacken und in die Enklave zu packen. Und sie haben es aus Versehen in ihrem Production-Bild drin gelassen. Das erinnert mich an dieses lustige Statement. Ich glaube nicht, dass das mit den Robustness- Regeln in dem Compliance Agreement übereinstimmt. Aber naja, ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Aber das macht tatsächlich, dass vieles, wie zum Beispiel PCL, komplett ungültig ist und die PCL damit nicht mehr hilft, aber das heißt nicht, dass wir die Schlüssel haben. Und das kommt zwar mit der Software, aber es muss trotzdem sicher provisioniert werden über den Cyberlink Server und erst dann wird es auf den Datenträger versiegelt. Und das heißt, vielleicht können wir so einen vorsignierten Satz von Schlüsseln vielleicht laden, aber das geht tatsächlich nicht. Und warum geht das nicht? Da müssen wir uns ein paar Sachen genau angucken. Aber alle SGX-Schlüssel, die von eGetKey zurückkommen, kommen von zwei Master-Schlüsseln, den Root-Provisionierungsschlüssel und den Versiegelungsschlüssel. Und die werden tatsächlich eingebrannt, während das Ding produziert wird und werden von Intel generiert und sie werden in einer Datenbank verfolgt. Aber sich dieser ASK, der Siegelschlüssel, der wird zufällig generiert von der CPU und den kennt Intel nicht. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Versiegelung? Die SGX-Versiegelungsschlüssel werden direkt vom Versiegelungsschlüssel abgeleitet, aber die Enklave auf einer anderen CPU wird einen anderen Versiegelungsschlüssel haben, weil es einen anderen Grundversiegelungsschlüssel hat. Das heißt, das funktioniert nur lokal und kann nicht zwischen CPUs ausgetauscht werden. Das wirkt irgendwie wie ein Feature, ne? Also das heißt, wir können diese Schlüssel nicht austauschen zwischen verschiedenen Geräten, weil sobald es von der CPU weg ist, auf der es erstellt wurde, ist es nicht mehr nutzbar. Die Daten können immer noch verarbeitet werden in lokalem Speicher, aber es stellt sich immer noch die Frage, wie können wir diese sicheren Daten überhaupt in diese Sicherheitsenklave reinkriegen? Und da gibt es einen Mechanismus, den Intel erfunden hat, das ist die Attestation. SGX hat dafür hat zwei Methoden, wie die Enklaven ihre Sicherheit beweisen können. Das eine ist einfach so eine lokale Authentisierung zwischen zwei Enklaven. Und das kann theoretisch lokal emuliert werden, wenn man die eGetKey-Derivierung selbst implementiert, die Blödsinn, aber deterministische Schlüssel ausgibt. Und es gibt noch eine Fernattestation und die ist zwischen einem lokalen und einem Remote, einem entfernten Server. Und kann tatsächlich auch die Geheimnisse der Enklave preisgeben. Und das kann nicht emuliert werden. So, und bevor wir das jetzt genauer angucken, müssen wir einmal angucken, wie die lokale Attestation funktioniert. Und ich weiß, sorry, hier kommen jetzt noch mehr komplexe Begriffe, aber ich versuche das schon einfach zu halten. Also es gibt einen sogenannten Report, das ist einfach nur eine Datenstruktur, die die ganzen Messungen von der Sicherheitsenklave enthält. Da sind ganz viele einzelne Informationen drin, Sicherheitsinformationen. Das können optionale Nutzerdaten sein, wie zum Beispiel Diffie-Hellman-Parameter für irgendeine Nutzung irgendwann. Und das Interessante an diesem Report ist, dass es mit einer CMAC-Signatur signiert ist, aber den Reportschlüssel von der Enklave tatsächlich nicht benutzt, sondern einen anderen. Und dafür gibt es dann die eReport-Instruktion. Und da kann dann dieser Schlüssel über die aufrufende Enklave eingegeben werden. Und der gibt dir zwar nicht den Report-Key, sondern wird innerhalb einer Instruktion tatsächlich dieses Struct zusammenbauen, es verschlüsseln und signieren mit der CMAC und es dann zurückgeben. Lass uns nochmal das genauer angucken, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Also sagen wir mal, wir haben hier zwei Applikationen. Und wir haben A hier jetzt als den Prover, den Beweiser, und rechts den B, den Verifizierer. Das erste ist, dass die Enclave gesendet wird an die Applikation A. Da wird es dann dieser Report gebaut. Dieser Report wird den CMAC-Key auch noch generieren und enthalten und den kann man dann von A nach B schicken. Und um das zu verifizieren, muss einfach nur EGET-Key aufgerufen werden mit dem Report-Key-Typen und dann ist es einfach eine AES-CMAC und sobald das verifiziert ist, können wir das Ganze nochmal rückwärts machen. Und wie schon erwähnt, MR Enclave ist nicht mehr eindeutig und dann, wenn wir das alles zurückrechnen, wird alle diese Verifizierung nochmal gemacht und nochmal neu berechnet, verifiziert mit der CMAC und danach ist alles okay. Das heißt, wir sind jetzt beide in der SGX oder in einem Emulator. Gut, aber um das aus der Ferne zu machen, da gibt es eine sogenannte Quote, was ein spezieller Report ist, der einfach entfernt verifizierbar ist und eventuell anonym oder pseudonym sein kann tatsächlich und hat tatsächlich die Möglichkeit herauszufinden, ob zwei Quotes von derselben CPU kamen. Und dafür gibt es eine sogenannte architekturelle Enklave, die verschiedene Regeln hat für Enklaven, wie einzelne Aufgaben da rein delegiert werden können. Und weil es von Intel ist, gibt es dann noch spezielle Privilegien im Microcode und die haben tatsächlich Zugriff auf bestimmte EGET-Key-Typen und das ist tatsächlich Teil der SGX-Services, die in den meisten Intel-Computern drin sind. Und da kann man auch Zugriff drauf kriegen, aber nur unter Linux, nicht unter Windows. Und wie ich schon erwähnt habe, wir wollen jetzt erwähnen, diese, wie wir im Entfernen aus der Ferne das attestieren können. Und dafür gibt es diese EPID, was eine asymmetrische Signatur ist, mit der Prozessoren in Gruppen eingeteilt werden, grob nach Prozessortyp. Ganz klar, genau wie das jetzt eingeteilt wird, ist es nicht, aber man kann sich vorstellen, dass eine CPU wie zum Beispiel eine siebte Generation i9 oder eine siebte Generation i7 oder sowas in einer Gruppe ist mit allen siebten Generationen i7s ungefähr. Und jede CPU in dieser Gruppe hat ihren eigenen Signierungsschlüssel. Und der öffentliche Schlüsselhalter, also Intel, kann nur verifizieren, was valide ist und wer es signiert hat, aber nicht welches Mitglied der einzelnen Gruppe. Auch diese Schlüssel sind wieder rückziehbar, revokbar, und es gibt eine Gruppen-Revocation List, also Liste für Gruppenrückzieher. Gibt es auch für private Schlüssel eine Revocation List. Und noch viel interessanter, es gibt auch eine Signatur-Revocation List, was eine Liste der Signaturpaare ist von bekannterweise schlechten, also bösartigen Mitgliedern dieser Liste. Und das heißt, Intel weiß, wenn man mit diesen privaten Schlüssel Dinge verschlüsselt, aber selbst wenn Intel nicht weiß, welchen privaten Schlüssel du hast, kann es sagen, dass dieses Schlüsselpaar erstellt wurde von einem bösartigen Mitglied. Okay, die tatsächliche Provisionierungsenklave, die Architektur davon. Die hat Intel, um diesen EPID auszuführen und benutzt wieder die Schlüssel, die aus den RPK-Fuses kommen. Und das kann auch wieder in Emulation nicht so richtig gemacht werden, weil das einfach in, das bräuchte ein Management-Level-Exploit. Wo der Code auf diese Fuses Zugriff hätte. Und diese Schlüssel sind nur verfügbar über die Enklaven, die signiert sind. Und der tatsächliche Prozess ist natürlich genauso wieder noch komplizierter in der Kryptographie, aber das Ergebnis ist tatsächlich, man hat diesen einzigartigen EPID Privatschlüssel-Blob, der provisioniert werden kann mit dem Verschlüsselungs-Signierungs- Versiegelungsschlüssel. Und jetzt haben wir noch die Quoting-Enklave und die kann alle diese Sachen auch wieder entsiegeln. Und da müssen wir eine lokale Attestierung machen, um zu sicherzustellen, dass der entfernte Anfragemechanismus tatsächlich auch da Zugriff drauf hat. Und dann kann die QE das EPID entschlüsseln, damit die Quote signieren und damit dann mit einem öffentlichen RSA-Schlüssel wieder signieren und verschlüsseln. Und das kann Intel dann verifizieren. So, und dann gibt es noch das Sigma-Protokoll. Das ist nochmal ein bisschen eine fortgeschrittene Variante von einem Diffie-Hellman Key-Exchange mit elliptischen Kurven. Damit können CMAX mit Man-in-the-Middle-Attacks verhindert werden. Aber vor allem passt das auch auf die Remote-Attestation auf, und stellt sicher, dass da kein Man-in-the-Middle-Link stattfindet. Und da das einfach nur JSON über HTTP ist, ja, wollen wir schon verhindern, dass Leute da irgendwie Man-in-the-Middle spielen. Und das Letzte von Sigma ist tatsächlich, dass man damit ein paar Session-Keys benutzen kann, die sicherheitskritischen Keys so verschlüsseln können, dass dann alle anderen Entitäten darauf zugreifen können und sie in ihre eigenen Enklaven runterladen können. So, das war eine Menge. Jetzt lass uns mal angucken, wie das in der Praxis aussieht. Wir haben hier eine lokale Plattform. Da läuft zum Beispiel Cyberlink drauf. Und wir haben die Intel PSW Runtime. Und hier rechts haben wir noch den Intel-Server und den Cyberlink-Server, mit denen wir reden werden. Das heißt, bevor wir irgendwas mit der Blu-ray machen, müssen wir diesem EPID-Schema beitreten. Und das wird über die Provisionierungsenklave gemacht mit diesem Protokoll. Da gibt es dann so ein Join-Schema. Und wenn das passiert, dann haben wir jetzt so ein EPID-Privatschlüssel. So, später wollen wir jetzt hier einen Film gucken und dann stellen wir fest, ah, okay, wir haben aber diese geheimen Schlüssel noch nicht, die müssen wir jetzt runterladen. Also wird der Schlüssel-Runterlader, Downloader gestartet, der dann diesen Remote-Attestation-Prozess startet. Und das Erste, was wir da machen in der ersten Nachricht, ist, wir bekommen eine Gruppen-ID, wir erstellen die Diffie-Hellman-Kurvenpunkte und wir haben da auch noch ein paar Nutzerdaten. Da gehören zum Beispiel Seriennummern, E-Mail-Adressen, CD-Schlüssel, Dinge von der Plattform. Die können tatsächlich das zurückverfolgen auf eine ganz bestimmte Lizenz von PowerDVD, wenn das angefragt ist. Das wird dann an den Server gesendet, der die Parameter von der elliptischen Kurve speichert. Und um das zu machen, wird die Service Provider ID an den Intel Attestation Server gesendet. Das ist wie so ein API-Schlüssel im Endeffekt. Der verifiziert damit die Anfrage und stellt sicher, dass die Group ID auch die Attestierungsliste hat. Und wird dann auch wieder nochmal eigene Kurvenpunkte erstellen. Und daraus dann den Sitzungs-MAC-Key erstellen. Und das über CMAC als Teil des Authentisierungsschemas hinzufügen. Das geht auch wieder in die Enklave, die dann den Report erstellt. Wie schon erwähnt, wir machen erst eine lokale Attestierung mit unserer lokalen Enklave, um da den Report zu einem Quote umzuwandeln. Dann entschlüsseln wir den Privatschlüsselblob, produzieren eine Quote aus dem Report und man kann sich das vorstellen, wie dass man den halt neu versiegelt. Und dann verschlüsseln wir das noch mit dem Intel-Attestierungsservice und dessen RSA-Schlüssel. geben das zurück zu CLKD, der es dann wieder zu Serverlink weitergibt und das wieder dann an Inter weiterleiten muss. Die können das endlich entschlüsseln, diese Quote, und verifizieren. Und wenn es dann verifiziert ist, dann wird das wieder zurückgegeben zu Cyberlink und die prüfen dann nochmal separate Sachen. Also zum Beispiel, ist der Code authentisch? Sie prüfen, ob die Signaturdaten da auch richtig sind, weil wir wollen sicherstellen, dass wir nicht eine Remote-Assertierung machen mit einer komplett anderen Enklave. Ob es irgendwelche interessanten Attribute drin sind, wie zum Beispiel Debug, weil zum Beispiel eine Enklave, die debugbar ist, darf solche Schlüssel nicht runterladen. Und sie prüfen nicht, ob die TCB, was quasi so eine Art Patch-Level ist, und da gucken sie auch, ob das noch aktuell ist. Und sobald das alles durch ist, können wir den letzten Schritt dieses Prozesses machen. Wir verschlüsseln den ACS Schlüsselblock, wir senden das an die Enklave, die das wieder mit dem Sitzungskey entschlüsseln kann, und damit haben wir endlich den Siegelschlüssel auf der Platte. So, jetzt sind wir damit endlich durch, jetzt können wir versuchen, das anzugreifen. So, wir greifen das jetzt basierend auf den Methoden von Frosch und Kröte. Okay, was sind jetzt unsere Seitenkanäle? Unsere Side-Channels. Eine Side-Channel-Attacke ist eine Attacke, die extra Informationen nutzt, die man von dem Zielobjekt kriegen kann, die nicht Teil des Algorithmus selbst ist, sondern eher quasi ein Datenleck, was inhärent zu dem Medium oder der Implementierung ist. Also, ihr habt vielleicht schon mal von gewissen Side-Channels gehört, wie zum Beispiel Power-Analyse, Timing-Analyse, elektromagnetische Leaks, solche Sachen. Aber eine Menge davon passieren eher bei so Embedded-Plattformen, bei so Dingen wie Mikrocontrollern oder einfacheren Prozessoren. Wenn zum Beispiel Intel SGX jetzt Side-Channels hätte, gibt es da welche? Ja, gibt es tatsächlich einige. Das ist eine Liste von allen den möglichen Attacken, die wir nutzen können, um Daten zu extrahieren aus SGX oder Intel CPUs im Allgemeinen. Aber bevor wir da in die Details gehen, nochmal kurz eine Einführung darin, wie diese Cache-basierten Side-Channels funktionieren. Da nutzen wir so eine Prime and Probe-Methode. Wir haben einen tatsächlichen Attackierer, einen Angreifer außerhalb, der relativ langsam ist, außerhalb des Kerns. So, und das heißt, wir allozieren jetzt erstmal einen Puffer im Rahmen, der Cache einnimmt. Dann primen wir den Cache, um sicherzustellen, dass er in einem bestimmten Zustand ist und nicht mehr so unvorhersehbar ist, wie er vorher war. Und greifen damit also quasi auf den Puffer-Content zu. Dann warten wir, bis das Opfer irgendwas tut, was auf den RAM zugreift. Und sobald es auf den RAM zugreift, wird es einen Abdruck im Cache hinterlassen. Und wir können den Cache natürlich nicht direkt lesen, aber wir können den Cache proben, indem wir die Zugriffszeit messen. Weil der RAM so viel langsamer ist als der Kern selbst und der Cache, ist es so, dass wenn wir ein Objekt zugreifen, was nicht mehr gecached ist, dann wird das in den RAM rausgehen, was wesentlich langsamer ist, und wir können die Zeitdifferenz dann einfach messen. So, das ist im Grunde lässt sich das dann erweitern bis auf die Meltdown-Attacke, die diese Cache-Side-Channels benutzt, um eine andere Verwundbarkeit in den Intel-Prozessoren ausnutzt, um alle Speicherschutz-Features der CPU zu umgehen. So kann man zum Beispiel Kernel-Speicher auslesen nur mit Nutzerrechten, mit nur 3 Zeilen Code. Und es ist eine spekulative Ausführung von einer gewissen Klasse, die man da ausführen kann. Und das Ding ist, was da passiert halt, wenn man irgendwas versucht, jetzt auszuführen, wo man keinen Zugriff drauf hat, dann wird es einfach crashen. Aber interessanterweise existieren die Daten schon im Rahmen der spekulativen Ausführung, bevor sie tatsächlich passiert. Das heißt, die Daten sollten eigentlich verloren werden, sobald dieser Crash stattfindet und die Daten zerstört werden. Aber es kann sein, dass es in der Zwischenzeit mit einem Cache-Side-Channel wieder ausgelesen werden kann und so geleakt werden kann. So, und dann gibt es noch eine Attacke, die nennt sich Foreshadow, was einfach Meltdown mit noch ein paar Tricks mit virtuellem Speicher, um möglichst viel herauszukriegen über die SGX. Und mit diesem Foreshadow-Leak, selbst wenn PCL jetzt nicht irgendwie von Cyberlink selbst kaputt gemacht worden wäre, ist es ist anzugreifen halt super kompliziert. Und man könnte jetzt CLKDE angreifen, aber dafür müsste man Windows und PowerDVD auf jeder Maschine haben, die wir angreifen wollen. Und wir wollen auch irgendwie nicht mit Windows virtuellem Speicher umgehen müssen. Das ein viel einfachere wäre, dass man einfach direkt mit der Enklave zu tun hat, mit der Quoting-Enklave, und da müssen wir tatsächlich nur die 128 Key vom Versiegelungsschlüssel liegen. Und das ist natürlich auch genau, was wir gemacht haben.
Was machen wir jetzt mit diesen EPID Private Keys? Und das Erste, was wir machen könnten, wäre eine böse Quoting-Enclave zu schreiben. Wir intercepten das Quoting von der CLKDE, und statt die echte Intel-Quoting-Enclave zu laden, machen wir unsere eigene böse. Und unsere Quoting-Enclave wird einfach alles signieren. Damit können wir CLKDE patchen. Und das, aber das können wir normalerweise auch machen, aber das ist dann alles selbst signiert, aber das ist kein Problem mit unserer Attestation von unserer Evil Quoting Enclave. Dann können wir die Quotes wieder zurückpatchen zu den originalen Values, und dann können wir das mit dem Encrypted EPID Private Key. Und das ist dann ununterscheidbar von der echten Signatur. Dann sehen wir, SGX benutzt RDRand, um kryptografisch sichere Bits für das Diffie-Hellman Key Exchange zu machen. Das sieht dann in etwa so aus, aber meine Zufallszahlenfunktion sieht dann so aus. Ich nenne es Sony-Modus. Nachdem wir die Diffie-Hellman Secret von der einen Seite kennen, können wir auch den Session Key berechnen. Da können wir das tatsächlich JSON entschlüsseln. Also schauen wir uns das mal an. Es sollte JSON sein. Aber nein, ist es nicht. Es scheint irgendwas anderes zu sein. Es sieht aus wie zufällige Daten. Und anscheinend ist da noch ein AES-Wrapper drumherum. Aber glücklicherweise sind diese Schlüssel in CLKDE und sogar auch in CLTSW drin. Und damit können wir das JSON entschlüsseln. Und das enthält nun vier Schlüssel. Die ACS Device Keys, dann gibt es noch Placeholder, also da ist nochmal eine leere Liste. Und dann gibt es noch den PCL-Schlüssel, über den wir geredet haben. Da wir den Session Key haben, können wir die Secrets kriegen. Und damit kriegen wir die ganzen Device Keys und den PCL-Schlüssel. Lass uns auch was versuchen. Das ist ein guter Proof of Concept, aber da brauchen wir immer noch SGX und PowerDVD auf Windows, weil wir das alles immer noch in der PowerDVD-Software machen. Aber weil wir den EPID-privaten Schlüssel haben, können wir die Remote Attestation einfach emulieren. Das heißt, das ist, was ich gemacht habe, und habe das alles einfach in Python implementiert. CLKDE Quoting Enclave und EPID. Das heißt, wenn du Python ausfüllen kannst, dann bist du jetzt quasi eine authentische Intel SGX-Enklave. Ich habe eine Demo. Wie ihr seht, ist das ein Raspberry Pi, und der unterstützt tatsächlich Python. Konnte bisher keine Intel SGX. Aber wir haben ja unsere privaten Schlüssel, also können wir die Implementation ausführen. Jetzt macht das ein paar Dinge. Generiert Kurvenpunkte, sendet es an den Server, bekommt eine Antwort. Dann kriegen wir unsere temporären Session Keys, senden es rüber. Intel sagt dann, ja, sieht gut aus. Dann kriegen wir unsere Nachricht Nummer 4, dekrypten, entschlüsseln alle Keys, die wir kennen. Und dann sind dort die Keys drin und auch der PCL-Key. Jetzt, wo wir das alles haben, schauen wir uns das doch mal genauer an. Nachdem wir die echte CLTE reversen, ACS V2 ist quasi das gleiche wie ACS V1, bloß mit neuen kryptografischen Primitiven und neuen MKB-Typen. Statt SHA-1 benutzen wir SHA-256, statt der 190-Bit ECEC-Kurve, die sie sich selber ausgedacht haben, nutzen wir Prime-256. Die AES-basierten Hashes sind immer noch da und es gibt immer noch das gleiche Subset-Difference-Tree-System mit neuen Schlüsseln. Software-Abspielgeräte haben nicht weiter einen gemeinsamen Schlüssel. Power DVD hat jetzt einen separaten Schlüssel für jede EPID-Signatur. Das erlaubt ACS jetzt ACS herauszufinden, wer die Sachen geleakt hat. Es gibt auch ACS V2.1. Das ist quasi always online. Aber es wurde noch nie implementiert, deswegen kann man es nicht so wirklich anschauen. Aber da gibt es auch wieder was Interessantes. Sie encodieren dort Dinge, die deine CPU identifizieren können in die Signatur. Es klingt so wie ein Wasserzeichensystem. Aber was machen wir damit? Kann ich nicht einfach eine Kamera auf meinen Bildschirm zeigen und dann ist das Watermark anders? Aber nein, sie haben es einfach sichtbar gemacht. Und da haben sie sich einfach was ausgedacht, wo sie sichtbare Änderungen am Film machen, sodass sie dann durch einzelne Bits herausfinden können, wer tatsächlich ein Video geleakt hat. Hier habe ich jetzt eine zweite Demo. Da habe ich einfach mal VLC libacs gepatcht. Raspberry Pi ist natürlich kein authentisches Intel SGX. Dann formatieren wir unsere Keys ich wollte euch das jetzt zeigen, aber mein Abspielgerät ist kaputt. Ich habe hier all die schönen Filme, aber die können wir uns leider nicht anschauen. Dafür habe ich jetzt zwei andere Dinge. Hier haben wir einen authentischen V2 Media Schlüssel und hier einen authentischen Processing Key. Das erlaubt jetzt alle Ultra HD Disks zu entschlüsseln. So, jetzt schauen wir uns mal an, was man dagegen tun kann. Cyberlink schaut nicht nach, ob es up-to-date ist, die SGX. Ja, es sagt zwar, dass es out of date ist, aber das, schauen sie sich nicht an. Könnte das Hyperlink jetzt einfach anschauen, dass es alles up to date ist, aber bei SGX für User gibt's Probleme, weil die nicht einfach so häufig ihr BIOS updaten. Und da haben wir uns mal angeschaut, was es so für BIOS-Updates gibt von verschiedenen Herstellern. Da gab es 170.000 Microcode-Updates und 5.300 davon gingen zu SGX. Aber die übliche Patchzeit ging da von 25 Tagen bis 125 oder insgesamt 52. Und alte BIOSes sind vielleicht einfach niemals gepatcht. So, die ACS hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder hat es unsichere Nutzer oder gar keine Nutzer. Also, außerdem, rest in peace, SGX, Intel provided nicht länger Support dafür auf User-Plattformen. Nach den letzten Verwundbarkeiten haben sie sich einfach gedacht, das lohnt sich nicht mehr für User, also ist es jetzt einfach weg von den User-CPUs. Dankeschön. So, was könnt ihr davon mitnehmen? Wir sind wieder dabei, dass ACS-Schlüssel wieder schneller gedumpt werden kann, als sie revoked werden können. Solange ich für $10 eine CPU kaufen kann, dann kann ich einfach viel schneller dumpen, als sie revoken können. Und eine technische Lösung hilft auch nicht, wenn sie einfach den Server zerstört. Sie könnten jetzt nur aktuelle Plattformen vertrauen, aber dann könnten all die Nutzer keine Videos mehr abspielen. Dann sehen wir, dass Side-Channel-Attacks tatsächlich exploited werden können auf Geräten von End-Usern. Und schaut immer nach, dass ihr nicht eure Debugging-Tools in Production-Builds shippt. Und schließlich, da SGX jetzt nicht mehr in der 11. Generation von User-CPUs drin sind, wird es wohl schwer oder ist es wohl eure Aufgabe, wie man weiterhin Blu-rays anschauen kann. Hier ist ein Team SGX Fail, was mir sehr geholfen hat. Zum Beispiel Stefan von Intel. Dann Daniel Genkin, der mein Betreuer ist. Christina Garmin, eine kryptografische Expertin, die auch die vierdimensionalen Dreiecke verstanden hat und auch das Rest des Teams. Schaut euch einfach mal sgx.fail an, es gibt einfach ein paar interessante Sachen dort. Und auch Dennis. Ja, genau. Der geschafft hat, eine Ersatzspieler zu bringen und dafür extra mit dem Zug gekommen ist. Dankeschön.
Thank you, Adam.
Danke, Adam. Wir kriegen vielleicht eine Frage vom Signal Angel.
Doesn't the DVD industry tries to backpedal on the CSS breach with weak sectors and other methods to deter ripping?
Haben wir versucht, die auszunutzen, die CSS in den ursprünglichen DVDs als die Lücken da veröffentlicht wurden, da haben die Hersteller versucht, ein paar Mechanismen mit irgendwie schwachen Sektoren zu nutzen, um das alles nachzuflicken. Wurde das bei Blu-rays auch versucht?
Bei Blu-ray wurde es probiert, aber es gibt noch andere Formen von DRM, die da drauf getan werden kann. Es gibt da zum Beispiel diese eine Sache, aber die ist implementiert in Java. Es wurde hier nicht angeschaut, weil es noch nicht kaputt gemacht worden ist. Es gibt, ja, es gibt mehrere Sachen von DRM, die da drauf getan werden kann, aber das wurde noch nicht gemacht.
Okay, danke Adam. Bitte nochmal einen ganz großen Applaus für diesen super interessanten Talk. Thank you.